Verse 17 bis 22. Dritter Abschnitt, Kapitel 2. Noch einmal zur Orientierung. In Kapitel 2 weist der Apostel hin auf die Gefahr auf die falschen Lehrer. Im ersten Abschnitt 1 bis 9 werden sie angekündigt. Im mittleren Abschnitt 10 bis 16 werden sie beschrieben. Im letzten Abschnitt 17 bis 22 zeigt der Apostel ihre Gefährlichkeit, wie gefährlich sie sind. Der Apostel zeigt ihre Gefährlichkeit. Dieser Text hat drei, glaube ich, Einheiten. Erste Einheit, 17 bis 19. Der Apostel sagt, warum sie gefährlich sind. Diese sind Quellen ohne Wasser. Sie geben vor, Brunnen zu sein. Sie sehen aus wie Brunnen, aber sie täuschen. Deshalb sind sie gefährlich. Sie betrügen. Sie sind nicht echt. Sie sind leere Brunnen, leere Quellen. Ohne Wasser. Ihre Fassade trügt. Das ist gefährlich. Wenn es offensichtlich ist, dann kann man es meiden. Aber wenn es nicht offensichtlich ist, dann ist es gefährlich. Wolken vom Sturm getrieben, die nie zum Regnen kommen, nur von einem Ort zum anderen getrieben werden. Aber sie kommen nie, sie lassen nie Wasser. Ja. Sie sehen wie Wolken aus, die Regen bieten können. Das habe ich erlebt in den trockenen Jahren im Westen Kanadas. Wolken, ah, jetzt endlich mal Regen. Dunkle Wolken, endlich mal nichts, nichts. Woche für Woche, Monat für Monat. Und der Boden lechzt nach Wasser. Wolken vom Sturm getrieben, warum geben sie kein Wasser? Sie sind in falschen Händen, sie sind nicht von Gott gelenkt, sondern vom Feind getrieben. Denen das Dunkel der Finsternis, die auf ewig ist, aufbewahrt ist. Was? Ihr Los entspricht ihrem Wesen. Sie gaben vor, Lichter zu sein, waren aber kein Licht, und deshalb werden sie auch in die echte Finsternis gehen, die wirklich dunkel ist. Und dies ist eine ewige Finsternis. Denn mit überschwänglichen, nichtigen Tönen locken sie mit Fleischeslust. Sie sind gefährlich, weil sie den Ton der Überzeugung führen. Überschwängliche Töne. Aber sie sind gefährlich, diese Töne, weil sie nichtig sind. Sie liefern nicht die Wahrheit, die der Ton der Überzeugung ankündigt. Der Ton klingt sehr überzeugend, aber die Wahrheit liefern sie nicht. Sie locken aber nicht hin zu Gott, sondern zum Diesseitigen. Das Diesseitige wird, dem Diesseitigen wird gedient, mit Fleischeslust. Mit Schwelgereien und ausartendem Feiern, die in der Tat denen entflohen waren, die im Irrtum ihr Leben führten. Wobei sie ihnen Freiheit versprechen. Wiederum, deshalb sind sie so gefährlich. Sie versprechen Freiheit, während sie selbst Sklaven sind. Sklaven der Verdorbenheit. Denn von wem jemand überwältigt worden ist, von diesem ist er auch versklavt worden. Sie sind nicht frei für Gott, sie sind gebunden ans Diesseitige. Sie dienen dem Fleisch, sie sind also nicht frei, wollen aber Freiheit versprechen und anbieten. Deshalb sind sie so gefährlich. Zweitens, für wen sind sie eine besondere Gefahr? Für wen sind sie eine besondere Gefahr? Das wird in denselben Versen angesagt, speziell in den Versen 18 und 19 anfangen. Für wen diese Lehre eine besondere Gefahr sind. Mit überschwänglichen, nichtigen Tönen locken sie mit Fleischeslust, mit Schwelgereien und ausartendem Feiern, die in der Tat denen entflohen waren, die im Irrtum ihr Leben führten. Es gibt solche, die waren dem Irrtum entflohen. Und gerade diese Jungbekehrten fallen jetzt in diese Falle hinein. Für diese Leute sind sie ganz besonders gefährlich. Diese Wölfe in Schafspelzen sind gerade für kleine junge Lämmer gefährlich. Der Wolf zieht das Lamm vor. Jungbekehrte sind ganz besonders gefährdet, wenn es zur Irrlehre kommt. Immer wieder. Sie können sich noch nicht schützen. Und heute fehlt es so an treuen Hirten, die gerade diesen beistehen würden. Wir leben heute in einer potenzierten Situation. Das heißt, diese Situation ist potenziert. Ja. Wir haben sie heute. Wie ernst die Gefahr ist, zeigt er in den letzten Versen 20 bis 22. Das tut er auf verschiedene Weise. Erstens, Vers 20, wird die Gefahr grundsätzlich ausgedrückt. Der Ernst der Gefahr wird in Vers 20 grundsätzlich ausgedrückt. Denn wenn sie, nachdem sie im Erkennen des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen waren, wenn wieder aber durch diese verstrickt und sie überwältigt werden, ist für sie das Letzte schlimmer denn das Erste geworden. Das ist der Ernst. Das Letzte ist schlimmer als das Erste. Das heißt, wenn man, die Frage ist, wer ist sie in Vers 20? Sind es die falschen Lehrer oder sind es die Verführten von Vers 18b? Die, die in der Tat denen entflohen waren, die im Irrtum ihr Leben führten. Die Irrlehrer haben diese Jungbekehrten irregeführt und weggeführt von der Wahrheit. Auf was bezieht sich jetzt sie in Vers 20? Auf die Verführenden oder auf die Verführten? Ich denke auf beide. Was er hier sagt, trifft wenigstens auf beide zu. Denn beide sind solche, die bei der Wahrheit waren und abgefallen sind. Also für Verführte und Verführende trifft zu. Das heißt, wenn Verführende einmal bei der Wahrheit waren, was in diesem Text offenbar angenommen wird. Wenn sie, ob Verführer oder Verführter, wenn sie, nachdem sie im Erkennen des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen waren, wenn das einmal der Fall war, sie dann aber wieder zurückgehen zu den Befleckungen, denen sie entflohen waren, dann ist das Letzte schlimmer als das Erste. Es ist schlimmer abzufallen, als nie dabei gewesen zu sein. Das will er sagen. Das ist der Ernst der Gefahr. Diese ernste Gefahr schildert er nun, begründet er in Vers 21 und schildert er dann ferner. Er begründet sie in Vers 21. Denn besser wäre es für sie, nicht den Weg der Gerechtigkeit erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt hatten, sich umgewandt zu haben vom heiligen Gebot, das ihnen übergeben war. Das eine ist besser als das andere. Es ist besser, nie bekehrt worden zu sein, als sich einmal bekehrt zu haben und dann wieder abzufallen. Offenbar gibt es verschiedene Intensitäten des Leidens in der Verlorenheit, in der Hölle. Offenbar. Auf eines möchte ich noch hinweisen, bevor ich zu Vers 22 gehe, dass ihnen, Entschuldigung, das heilige Gebot, das ihnen übergeben war. Es ist sehr interessant, dass das Evangelium Gebot genannt wird. An einigen Stellen. Mir ist das in letzter Zeit aufgefallen und ich will mal die Texte sammeln und einiges darüber erarbeiten. Das hat mit dem Thema zu tun, Gesetz und Evangelium. In Römer Kapitel 8 steht geschrieben in Vers 4, Römer 8, Vers 4, jetzt muss ich es noch genau lesen. Damit in uns erfüllt würde, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Sind Christen gesetzlich? Ja, mit Recht. Sie sollten gesetzlich sein. Das heißt, der zentralen Forderung des Gesetzes entsprechen. Falsche Gesetzlichkeit ist eine Mentalität, die versucht abzuchecken, abzuhaken. Bin ich dem allem nachgekommen? Das ist falsche Gesetzlichkeit. Man orientiert sich nach Geboten, man orientiert sich daran, ja, oder danach. So nicht. Wir orientieren uns an Jesus, nicht an einer Liste von Leistungen, die wir zu erbringen hätten. Da stehen wir im Mittelpunkt, meine Leistung, wenn wir so denken. Ja. Viele Christen denken so. Auch die Nicht-Gesetzlichen, die Freiheitlichen, die denken gesetzmäßig. Ja. Denn sie orientieren sich am Gesetz. Wie argumentieren sie? Ja, wer will mir das verbieten? Mit anderen Worten, sie sind gesetzlich. Verstehen Sie, was ich meine? Nicht ganz.
Klären Sie es nochmal.
Gut. Auch der, der gesetzesfrei leben will, hat im Hintergrund das Gesetz als Ausgangspunkt. Er sagt, das Gesetz verbietet es mir nicht. Das Gesetz ist also doch der Ausgangspunkt. Er sagt, das ist für mich nicht verboten, es ist erlaubt. Also orientiert er sich an das Schema, das Rastergesetz. Der Christ tut das nicht. Er handelt dem Gesetz Gottes entsprechend, aber nicht, weil er das Gesetz vor Augen hat, sondern weil er den Gesetzgeber vor Augen hat. Er hat eine Person vor Augen. Das ist etwas anderes. Das Gesetz Gottes ist verkörpert in Jesus Christus. Und wenn das Heil mir zuteil wird, geschieht das, weil Christus mir zuteil wird, das Leben. Und nun habe ich den Gesetzgeber innen in mir und ich handle von innen, aus der Quelle, die Christus ist, die in mir ist, aus dieser Quelle handle ich Gesetz entsprechend, ohne mich am Gesetz direkt zu orientieren. Da dies aber recht subjektiv ist, es ist Natur, es ist echt, aber es genügt nicht, um mich zu bewahren, stellt Gott mir objektives Wort Gottes dennoch vor meinen Augen.
Da folgt man auch die Ermahnungen nicht, die Paulus
genau.
Zum Beispiel auch bringt. Die sind ja, dann könnte man sagen, die sind hinfällig, weil wir orientieren uns ja an Christus.
Und das Interessante ist, alle diese Ermahnungen laufen parallel zum alttestamentlichen Gesetz. Sie sind gleichsam Neuauflage An diesen Ermahnungen kann ich erkennen, ich kann mich im Spiegel betrachten. Lebe ich auch wirklich so? Sie sind eine Hilfe, ein Rückverweis auf Jesus Christus. Paulus sagt einmal, für den Gerechten ist das Gesetz nicht gegeben. Aber wenn ich nicht gerecht lebe, kann ich am Gesetz erkennen, ich orientiere mich nicht am Gesetz, aber es kann eine Kontrolle sein. Es ist nicht meine letzte Orientierung. Aber es kann eine Hilfe sein, mir zu zeigen, ob ich immer noch aus Christus heraus lebe oder nicht. Will ich dann jetzt wirklich gesetzmäßig leben, dann versuche ich nicht, Geboten nachzukommen, sondern ich eile zu Christus, hole Vergebung und hole mir die Gnade wieder, nach seinem Willen zu leben. Vielleicht sollte ich das qualifizieren. Ich sollte nicht sagen, dass man sich gar nicht am Gesetz orientiert, aber nicht in erster Linie. Ja? Das ist nicht die Hauptorientierung. Aber Gebot ist das Evangelium. Die Mitte des Gebotes ist im Alten Testament wie im Neuen Testament die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Aus der Liebe zu Gott fließt die Liebe zum Nächsten. Interessant ist die Struktur des Gesetzes. In 2. Mose 20 haben wir die 10 Gebote. Das erste Gebot ist das Gebot der Liebe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, in der verneinenden Form. In 5. Mose, in der zweiten Auflage des Gesetzes, steht das erste Gebot in positiver Form. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Das ist das erste Gebot in bejahender Form. Ob ich es so oder so sage, ist einerlei. Wenn am Hochzeitstag der Geistliche dem Brautpaar sagt, liebt einander von ganzem Herzen, dann ist das dasselbe, wie wenn er sagen würde, lasst keinen anderen mit der Liebe zum Partner konkurrieren. Lass keinen anderen ins Herz hinein. Ob ich sage, liebe keinen anderen oder liebe den einen von ganzem Herzen, ist dasselbe. Es geht also im ersten Gebot um die Liebe zu Gott, die dann sich offenbart in der Liebe zum Nächsten. Die anderen 9 Gebote sind Auslegung des ersten Gebotes. Die zeigen, wie das aussieht, wenn man Gott von ganzem Herzen liebt. Weiter, nächster Schritt. Das ist Kapitel 20. Kapitel 21 beginnt die Auslegung der 10 Gebote. Da wird gezeigt, wie das aussieht, bis Ende 5. Mose, im Rest des Pentateuchs, wird ausgelegt, wie das aussieht. Und die Propheten, die dann folgen, die geschichtlichen Propheten ab Josua und dann die Schriftpropheten, die anderen späteren Propheten, die großen, kleinen Propheten, das sind dann eine weitere Ausführung des ersten Gebotes, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Aber der Mensch kann dieses Gebot nicht, hält dieses Gebot nicht ein. Und jetzt kommt das Evangelium, sprich Jesus Christus, und er lebt es aus und stirbt für die, die es nicht ausleben. Jetzt ist es möglich, das erste Gebot zu halten, weil die Energie von Gott geliefert wird. Sein Heiliger Geist, Römer 8, kommt ins Herz und wenn ins Leben. Und diese Kraft ist genügend, um Gottes Gebot zu halten. Aber es bleibt dabei, es ist Gebot. Es gibt noch andere Stellen, die darauf hinweisen, dass das Evangelium ein Wille Gottes ist. Wille heißt Gebot, Gebot heißt Wille. Das Gesetz ist das, was Gott will. Wenn Christen also sagen, man sollte nicht gesetzlich sein, dann frage ich, Was ist das alles mit dem Willen Gottes? Ja? Wollen Sie nicht den Willen Gottes tun? Ja, und wenn Sie vom Willen Gottes sprechen, dann sprechen Sie doch vom Gesetz Gottes. Sein Wille ist doch ein Wille. Das muss doch getan werden. Das verpflichtet doch. Merken Sie, wie schizophren man hier denkt. Man kann nicht gleichzeitig vom Willen Gottes sprechen und dann sagen, ich bin keinem Gesetz unterstellt. Ja? Ich kann tun, was ich will. Ja?
Also wenn Sie halt sagen, gesetzlich, aber dann haben Sie doch die Heilsfrage im Blick, dass wir das Gesetz nicht deswegen erfüllen, um bei Gott anerkannt zu sein, sondern nur wir erfüllen das Gesetz, weil es ihm so wohl gefällt und weil wir natürlich jetzt mit Gott leben wollen, aber doch nicht in dem Sinn. Also wenn die Leute sagen, von Gesetzlichkeit reden, dann haben sie doch immer die Heilsfrage im Blickfeld und nicht so sehr die Lebensfrage.
Nicht immer. Manchmal ja, aber nicht immer. Heute grassiert die Gesetzlosigkeit in den Gemeinden. Ja. Alles ist erlaubt. Ja. Aber es geht da nicht so sehr um die Heilsfrage. Sie glauben, sie sind gerettet, ja, durch Jesus Christus. Nur erkennen Sie nicht das Anliegen des Jakobus, dass wo echter Glaube ist, da werden auch echte Werke sein. Das ist dann wieder, was Sie vorhin sagten, was in der Pause oder mal vorhin, dass dann, oder was ein anderer, das ist kein Widerspruch. Wer war das? Sprach von Widersprüchen. Also, Glaube und Werke sind kein Widerspruch. In Vers 22 wird der Ernst der Gefahr veranschaulicht. Es ist aber bei ihnen eingetroffen, was die wahre Bildrede sagt von einem Hund, der sich umwandte zu dem, das er selbst ausgespien hatte, und einer Sau, die sich badete und zum Wälzen im Schlamm sich aufmachte. Da wird bildhaft geschildert, wie es mit diesen Leuten, die verführen und mit denen, die verführt wurden, ist. Das ist also der Hinweis auf die falschen Lehrer gewesen und ihre Gefahr. Wir kommen zum dritten Kapitel, zum dritten Hauptteil. Der Apostel will auf das Ziel der biblischen Botschaft ausrichten. Der Apostel will auf das Ziel der biblischen Botschaft ausrichten, wenn er an die biblische Botschaft erinnert. Wieder teilen wir das Kapitel auf in Abschnitte und die Abschnitte in Einheiten, wenigstens ab und zu. Erster Abschnitt, Verse 1 und 2. Diesem Ziel dienen beide seiner Briefe. Das heißt, beide seiner Briefe haben zum Ziel, nach der biblischen Botschaft auszurichten. Entschuldigung, ich habe es verkehrt gesagt. Das Ziel der biblischen Botschaft ist die Begegnung mit dem Herrn, die dann Heil bedeuten wird. Jeder Mensch wird Gott begegnen, wenn er wiederkommt. Aber das Ziel ist, dass wir dann dort als Versöhnte ankommen. Die Geschichte läuft auf dieses Ziel hinaus. Und wenn wir dort als Begnadigte ankommen wollen, dann müssen wir uns an der biblischen Botschaft ausrichten. Das will der Apostel hier tun in Kapitel 3. Und beide seiner Briefe hatten bereits zum Anliegen, auf die Wiederkunft Jesu Christi auszurichten. Dieser Brief, Geliebte, ist jetzt der zweite, den ich euch schreibe. In beiden rufe ich euren lauteren Sinn durch Erinnern ganz wach, um der Aussprüche zu gedenken, die von den heiligen Propheten zuvor gesagt wurden, und unseres Gebotes, da ist es wieder, das Evangelium des Neuen Testamentes ist Gebot. Sie sollen nicht nur der heiligen Propheten gedenken, des alttestamentlichen Wortes, sondern auch des neutestamentlichen Wortes, das durch Apostel gegeben wurde, das ein Gebot des Herrn und Retters war und die Apostel dann weitergegeben haben. Aber Vers 2 endet nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Komma. Das heißt, wenn er auf alttestamentliches und neutestamentliches Wort hinweist, dann nicht nur allgemein, bitte handelt biblisch, sondern in Kapitel 3 wird diese Ermahnung, auf die Bibel Acht zu geben, auf alttestamentliches, neutestamentliches Wort Acht zu geben, speziell gemünzt auf das Ziel der Geschichte. Das heißt, Grund des Achtgebens auf die heilige, die Gottesbotschaft im Alten und Neuen Testamentes ist speziell noch, dass wir dort ankommen. Wenn Jesus wiederkommt, dass wir dann bereit sind. Das ist das spezielle Anliegen dieses Kapitels. Man kann zu vielerlei oder aus verschiedenen Gründen aufmerksam machen auf die Botschaft der Heiligen Schrift. Aber in Kapitel 3 tut er dieses mit dem speziellen Ziel im Auge, dass man dann bereit ist, wenn Jesus kommt. Denn der Satz geht weiter, Vers 3, wobei ihr vor allem das wissen müsst und so weiter und so weiter. Dann kommt das Thema zweites Kommen Jesu zur Betrachtung. Und da haben wir auch den zweiten Abschnitt, Verse 3 bis 10. In diesem Abschnitt, 3 bis 10, orientiert der Apostel im Blick auf Anfechtung und Versuchung. Wenn Sie an die Wiederkunft Jesu Christi denken, könnten Sie in Versuchung kommen. Wo kommt die Versuchung her? Nun einmal von Spöttern. Und in den Versen 3 bis und 4 sagt der Apostel, was man zuerst wissen sollte. Er will sie ausrichten, er will ihnen helfen, wenn sie in Versuchung kommen, wenn sie in Anfechtung kommen. Dabei gilt es, einiges zu wissen. Es braucht Orientierung. Denn Versuchung und Anfechtung sind wie ein Labyrinth. Bei der Versuchung, wenn sie erfolgreich sein soll, gilt es einmal, den Klienten, den Gegenstand zu verwirren, ja? Zu desorientieren, um ihn in eine andere Richtung zu bringen. Ja? Das ist der Sinn der Versuchung, abzubringen von seinem bisherigen Weg. Wenn man jetzt jemandem helfen will in der Versuchung, was braucht es? Information, Klarheit, Orientierung. Deshalb sagt Paulus, euer Petrus, wobei ihr zuerst dieses Wissen sollt. Und wenn sie dieses Wissen und ihr Sinn hellwach ist und sie lassen sich daran erinnern, sie behalten diese Information, dann können sie vor falschem Handeln im Blick auf die Wiederkunft Jesu bewahrt bleiben. Also, was gilt es im Auge zu behalten? Wobei ihr vor allem das wissen müsst, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden. Letzte Tage, was sind das für Tage? Was ist die letzte Zeit? Immer wieder hört man von Zeichen der Zeit oder von Zeichen der letzten Zeit oder wir leben in der Endzeit. Was ist es um diese Ausdrücke? Erstens, jetzt kommt wieder Dogmatik, und zwar Eschatologie. Die Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und Wiederkunft wird verschieden gekennzeichnet. Sie kann heißen das Ende der Welt, sie kann heißen die letzte Zeit, sie kann heißen die letzte Stunde, Die ganze Zeit ist die letzte Zeit in der Weltgeschichte. Mit dem Kommen Jesu in die Welt begann das Ende der Welt. Das erste Kommen Jesu war schon Eschaton, Ende. Am Kreuz ist die Welt gekreuzigt worden, hat sie ihr Ende gefunden. Und wenn der Christus gekreuzigt worden ist, 1. Petrus 4, Vers 1, dann ist Vers 7 wahr, dann ist das Ende aller Dinge, der ganzen Schöpfung, nachher herbeigekommen. Dann leben wir in der Endzeit. Christen sind in Bezug auf diese Welt Pessimisten. Sie leben nicht mehr in der Antizipation des alttestamentlichen Volkes Israels. Das alttestamentliche Volk Israel schaute hinaus in Hoffnung für eine irdische Welt. Nicht, das muss qualifiziert werden, aber ich sage es jetzt grob. Während, nachdem der Messias, der angekündigte Messias, wirklich gekommen ist, für diese Welt wenig Hoffnung ist. Sie läuft noch aus, aber der Christ, der an den Messias glaubt, weiß, das Ende kommt. Er ist Optimist in einem anderen Sinne. Er ist Optimist, weil er weiß, wenn er den als Begleiter hat, der eine neue, ich muss es anders sagen, er weiß, dass dieser Messias, an den er glaubt, eine neue Welt bringen wird. Deshalb ist er optimistisch für die Zukunft. Aber dann könnte der Gesprächspartner sagen, ja, aber das ist Utopie. Sie machen Hoffnung auf morgen. Ich antworte, Hoffnung auf morgen trägt mich heute schon. Hat eine Rückwirkung auf meine Disposition, auf meine Mentalität. Aber auch das ist nicht das Ende. Denn der, der kommt, ist jetzt schon bei mir. Ich werde bei euch sein bis ans Ende der Welt, wann die neue Welt kommt, ja? Der, der morgen kommt, ist heute schon bei mir und gibt mir Hoffnung in dieser untergehenden Welt, sodass ich eigentlich schon jetzt die neue Welt bei mir habe. Ich genieße schon in einem gewissen Sinn, bis zu einem gewissen Maße, die kommende Welt heute, sodass ich schon angekommen bin. Es gibt also das schon jetzt und das noch nicht. Ja. Wir haben schon das Heil, aber wir haben nicht das ganze Heil. Wir warten noch, wir sind noch harrende und warten auf morgen. Die letzten Tage sind also diese Tage zwischen dem ersten Kommen des Messias und dem zweiten Kommen des Messias. Aber jetzt das Zweite. Ende der Welt ist nicht, oder der Begriff Ende ist nicht nur ein Wort, und letzte Tage, ist nicht nur eine Ausdrucksweise für die ganze Periode zwischen den zwei Kommen des Messias, sondern für eine ganz kurze Zeitlänge, Zeitspanne, am Ende dieser Epoche, am Ende dieser ganzen Zeit, die aber von unserer Perspektive, von unserer Warte aus ungewiss ist. Wir wissen nicht genau, wann sie beginnt, aber irgendwo ist eine Zeit, die am Ende steht. Ich will jetzt mich nicht einlassen auf diese Problematik. Ich wollte nur grob sagen, diese zwei müssen wir im Auge behalten. Im Allgemeinen, wenn von Endzeit gesprochen wird, denkt man meines Erachtens irrtümlich. Man meint, eine längere Zeit wäre schon Ende und vergisst, dass die ganze Zeit seit Jesu Himmelfahrt schon Endzeit ist. Und dass Matthäus 24 von der ganzen Zeit spricht, nicht nur von der ganz letzten Zeit. Ja? Und wenn von Zeichen der Endzeit die Rede ist, ist von Zeichen die Rede, die schon ab Jesu Himmelfahrt eintraten. Ja? Wir sollten da vorsichtig sein und nicht nur von einer kürzeren Endzeit sprechen, sonst könnten wir desorientiert in die Endzeit gehen. Das ist der Begriff letzte Tage. In den letzten Tagen werden Spötter kommen. Die können jede Zeit auftreten. Ja? In der Zeit des Petrus, in der Zeit nach Petrus, in den Generationen darauf. Was Petrus hier schreibt, kann jede Zeit auftreten. Übrigens, man kann auch dieses hinzufügen. Es scheint, als ob die Zeichen, die für die ganze Zeit da sind, sich zu potenzieren. Dass sie sich potenzieren, dass sie schlimmer wird. Die Zeichen sind da, aber sie können sich noch verschlimmern als Zeichen. So dass, wenn hier von solchen Spöttern die Rede ist, sie lange schon da sein könnten, aber es könnte schlimmer werden, bitte?
Wäre das auch, was Matthäus ja aufstellte, dass da Jesus dann praktisch mit Wehen vergleicht.
Ja.
Dass die auch sich praktisch, auch bei einer Geburt, auch immer
schlimmer, ja, ja.
Stärker werden.
Das wäre noch ein gutes Beispiel, ja. Gerade weil Matthäus 24 von Wehen gesprochen wird, ja. Wobei ihr vor allem das wissen müsst, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die in ihrer Spötterei nach ihren eigenen Lüsten leben, dass ihre Orientierung nicht an Jesus Christus, nicht an Gott, was Verzicht mit sich bringen würde, sondern sie leben vordergründig für das Diesseitige, für sich selbst, für das leibliche Wohl. Oder nicht einmal notwendigerweise für das leibliche Wohl, denn dann müssten sie verzichten. Aber für den Reiz, den irdischen Reiz leben sie. Denn jemand, der mit Drogen umgeht, lebt nicht gerade für sein leibliches Wohl, sondern für den Reiz, den er daraus hat. Und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seit die Väter entschliefen, bleibt alles so, wie es am Anfang der Schöpfung war. Wer sind die Väter? Hier gibt es verschiedene Theorien. Der eine sagt, das sind die ersten in der Weltgeschichte, die Väter am Anfang, in Genesis genannt, also Henoch und so weiter, die ersten Patriarchen, die ersten Menschen der Welt. Und seitdem die da waren, ist alles so geblieben, ja. Seit Menschenanfang ist alles so geblieben. Ich denke nicht, dass dass sich Petrus so weit zurück ausholt, sondern dass er hier von einer künftigen Zeit spricht, seitdem Jesus gekommen ist, und dass die Väter hier die ersten Christen sind, die dann die Väter gleichsam der späteren Christen sind. Die späteren Christen, je näher wir zu kommen Jesu sagen, unsere Väter sind längst verstorben, aber es hat sich noch nicht geändert, die Zeit dauert lange, also wir geben die Hoffnung auf, Jesus kommt nicht wieder. Das ist die Versuchung, die hier nahe liegt und die durch die Spötter dann natürlich noch nahegebracht wird. Es bleibt so, wie es am Anfang war. Das ist das Argument. Diesem Argument tritt jetzt Petrus entgegen. Das stimmt nicht. Es ist nicht so, als ob sich nie etwas geändert hätte. Jetzt kommt er zurück auf die Argumente in Kapitel 2. Es sind Zeichen dafür da, dass das Gericht nicht schlummert. Man kann nicht einfach so tun, als ob das nicht eintreten wird. Denn Gott hat immer wieder daran erinnert, durch Beispiele, ja, das Gericht wird kommen. Er hat Schattenbilder in kleineren Gerichtsformen immer wieder auftreten lassen. Es wird so kommen. Aber erstens geht er auf die Schöpfung zurück und zeigt am Wesen der Schöpfung, dass die Weltgeschichte instabil ist. Man kann dann also nicht mit Stabilität rechnen, ja? Das ist das Argument. Es bleibt so, es ist stabil, ja? Es wird so bleiben. Es wird nichts ins Wanken kommen. Petrus sagt, Moment einmal, zwei Argumente. Erstes Argument von der Schöpfung. Denn dieses ist ihnen verborgen, aber nicht ohne Willensentscheidung. Wenn Leute von Evolution sprechen, dann geschieht das nicht ohne Willensentscheidung. Das ist inzwischen klar geworden. Inzwischen gibt es viel zu viele Fragen, an dieser Stelle. Aber man bleibt bei dieser These Darwins, in verschiedener abgewandelter Form, aber es ist grundsätzlich die Theorie von Darwin. Man bleibt dabei, weil es keine andere Alternative gibt. Oho, oho. Gibt es keine Alternative? Nein, es gibt sie nicht. Die darf es nicht geben. Es darf keine Alternative geben. Es gibt eine, aber die ist keine Alternative. Man kommt mir nicht mit Tatsachen, ja.